Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal. Stell dir vor, du wachst an einem ganz normalen Dienstagmorgen auf. Du greifst nach deinem Smartphone und stellst fest, dein Gerät war in der Nacht deutlich produktiver als du selbst.
Ja, das ist eine ziemlich wilde Vorstellung, oder?
Absolut. Also stell dir vor, es hat völlig autonom einen E-Mail-Austausch mit deinem Vermieter geführt, wegen einer defekten Heizung. Es hat einen Handwerkertermin koordiniert, den auch direkt in deinen Kalender eingetragen und nebenbei noch die günstigsten Flüge für deinen Sommerurlaub gebucht.
Und das Wichtige dabei ist ja keine ständigen Benachrichtigungen, ne? Keine dutzenden offenen Tabs.
Ja, nur das fertige Ergebnis. Das klingt natürlich erstmal nach einem leicht unheimlichen Science-Fiction-Szenario, aber genau das ist die Realität, in die wir gerade eintreten. Wir werfen heute nämlich einen detaillierten Blick auf einen riesigen Stapel an Quellen und Analysen zur Google I.O. 2026.
Richtig.
Und was wir hier vor uns haben, ist nicht einfach nur das nächste kleine Software-Update. Wir dokumentieren hier quasi den tektonischen Paradigmenwechsel der Tech-Welt. Also den endgültigen Abschied von der sogenannten App-Ära und den Beginn der Agentic-Ära. Also der Ära der autonomen KI-Agenten.
Ja, und um das direkt mal einzuordnen, das ist ein struktureller Bruch mit wirklich allem, was wir seit der Einführung des Smartphones eigentlich gelernt haben. Unsere Mission für diesen Deep Dive heute ist es, die Mechanik hinter diesem Wechsel zu entschlüsseln. Wir werden uns also Schritt für Schritt ansehen, wie diese autonomen Agenten überhaupt funktionieren, warum sie eine völlig neue Chip-Architektur erfordern, wie sie tief in das Betriebssystem eindringen und warum das klassische Konzept einer Suchmaschine oder einer installierbaren App technisch und auch ökonomisch gerade komplett obsolet wird.
Wahnsinn.
Ja, und am Ende wirst du als Hörer genau verstehen, wie diese Systeme im Hintergrund ineinandergreifen, um ja unsere Interaktion mit der digitalen Welt komplett neu zu verdrahten.
Okay. Lass uns das mal entpacken. Bevor wir uns anschauen, wie unsere Handys im Hintergrund unser Leben managen, müssen wir kurz das konzeptionelle Fundament klären. Ich meine, die meisten von uns nutzen ja täglich Chatbots, ne?
Ja, klar.
Man tippt einen Prompt ein, die Maschine spuckt einen Text aus, fertig. Der Schritt von diesem Chatbot zu einem autonomen Agenten wird in unseren Quellen aber als massiver Sprung beschrieben. Wie genau funktioniert dieser Sprung eigentlich auf technischer Ebene?
Also der Kernunterschied liegt wirklich in der Abkehr von diesem rein reaktiven Modell hin zu iterativen, zielgerichteten Schleifen.
Okay, was heißt das genau?
Naja, ein herkömmlicher Chatbot operiert quasi ohne echtes Kurzzeitgedächtnis für Handlungen. Er wartet einfach auf deinen Input, generiert statistisch wahrscheinliche Token als Antwort und stoppt. Er hat absolut keine Handlungsabsicht. Ein Agent hingegen nutzt ein Framework, das man in der Fachsprache am besten mit einer Observe-Orient-Decide-Act-Schleife beschreiben kann. Also beobachten, orientieren, entscheiden, handeln.
Ah, okay.
Du gibst ihm eine hochrangige Direktive und das Modell bricht dieses große Ziel selbstständig in viele kleine Mikroaufgaben herunter. Es führt dann eine Aktion aus, bewertet das Ergebnis, passt seine Strategie an und arbeitet sich so durch verschiedene Systeme, bis das übergeordnete Ziel erreicht ist.
Und das völlig ohne, dass ich jeden Zwischenschritt anstoßen muss.
Ganz genau. Völlig autonom.
Das ist im Grunde der Unterschied zwischen einem Lexikon, in dem ich einfach was nachschlage, und sagen wir einem ziemlich ehrgeizigen Praktikanten, oder?
Ja, das ist ein schönes Bild.
Ich meine, dem Praktikanten sage ich ja auch nur, bereite mal das Quartalsmeeting vor. Ich muss ihm nicht erklären, wie er den Browser öffnet, wie er Excel bedient oder wem er eine E-Mail schreiben muss.
Richtig.
Er versteht einfach den Kontext und orchestriert die Werkzeuge selbst.
Eine wirklich sehr treffende Analogie. Aber, und das ist das große Aber, dieser Praktikant muss unzählige Entscheidungen pro Minute treffen. Und hier stoßen wir auf das erste gewaltige Nadelöhr, das auf der Konferenz intensiv thematisiert wurde.
Die Rechenleistung.
Exakt. Die schiere Rechenlast. Wenn so ein Agent im Hintergrund permanent Webseiten liest, APIs abfragt und Entscheidungen trifft, dann generiert er eine absolute Flut an Inferenzanfragen.
Und wenn da jede Anfrage auch nur, weiß nicht, eine halbe Sekunde dauert?
Dann summiert sich das bei komplexen Aufgaben ganz schnell auf Minuten. Das System würde sich unglaublich träge anfühlen. Das wäre für den Alltag unbrauchbar.
Was dann auch erklärt, warum wir plötzlich diese völlig neuen Hardware- und Modellarchitekturen sehen. Gemini 3.5 Flash wurde ja explizit für genau dieses Problem vorgestellt.
Richtig.
Wenn ich die Spezifikation in den Notizen richtig lese, ist dieses Modell 4-mal schneller als die bisherige Generation. Aber es geht dabei ja nicht nur um die reine Textausgabe, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es geht um die Optimierung für das, was Google intern Actions nennt. Gemini 3.5 Flash ist architektonisch darauf trainiert, Werkzeuge und APIs zu bedienen.
Ah, also Software zu steuern.
Genau. Es verarbeitet Code und Systembefehle wesentlich effizienter als natürliche Sprache. Aber das Modell allein reicht eben nicht aus. Die physische Hardware in den Rechenzentren musste radikal umgebaut werden.
Mhm.
Wir sehen hier den Einsatz der Tensor Processing Units, also der TPUs, in der mittlerweile 8. Generation. Und das Faszinierende daran ist die strikte physische Trennung in 2 Chipklassen.
Du meinst diese Aufteilung in den TPU 8 und den TPU 8i?
Bisher mussten Rechenzentren oft Kompromisse beim Chipdesign eingehen. Man wollte ja sowohl das Training der Modelle als auch deren Ausführung mit derselben Hardware bewältigen.
Was wahrscheinlich extrem ineffizient ist.
Absolut. Der TPU 8T ist nun ausschließlich auf das gigantische, globale Training der KI-Modelle spezialisiert. Das T steht für Training. Da geht es um massive Matrix-Multiplikationen mit enormen Datenmengen.
Okay, und der andere?
Der TPU 8i, das I steht für Inferenz, ist eine hochspezialisierte Architektur, die nur darauf ausgelegt ist, ein bereits fertig trainiertes Modell auszuführen.
Mhm.
Die Speicherbandbreite von diesem Chip ist so konfiguriert, dass die Latenz praktisch eliminiert wird.
Wahnsinn.
Ja, und nur durch diese Trennung, wirklich auf der Siliziumebene, können diese Agentenschleifen in Echtzeit und in diesem globalen Maßstab ablaufen.
Das bringt mich direkt zu der Frage, wo dieser hyperschnelle Agent eigentlich auf meinem Gerät lebt. Ich meine, bisher war die KI ja quasi eingesperrt in einer eigenen App.
Genau, in einer Sandbox.
Ich öffne die App. Ich kommuniziere mit der KI, aber wenn dieser Agent jetzt Systemaufgaben übernehmen soll, reicht so eine App-Umgebung, in der Apps ja isoliert voneinander laufen, doch gar nicht mehr aus.
Und genau deshalb verlagert sich die KI-Ebene jetzt komplett in das Betriebssystem selbst. Mit dem kommenden Android 17 wird das Konzept Gemini Intelligence eingeführt.
Okay.
Die KI ist dann eben keine separate App mehr, sondern die tiefste Schicht des Betriebssystems. Sie besitzt weitreichende Lese- und Schreibrechte über alle Benutzeroberflächen hinweg. Sie versteht also den semantischen Kontext von allem, was auf deinem Bildschirm passiert.
Krass. In unseren Quellen wird das ja an diesem Konzept von Gemini Spark extrem greifbar gemacht. Also dieser 24/7 Cloud Agent, der permanent im Hintergrund operiert.
Ja, ein sehr spannendes Konzept.
Das Beispiel mit der Blockparty, also diesem Straßenfest, fand ich da extrem aufschlussreich. Wenn ich so etwas bisher organisiere, dann springe ich ja ständig zwischen Gmail für die Absprachen, Google Sheets für die Einkaufsliste und vielleicht Slides für einen Flyer hin und her.
Ja, ein Prozess, der manuell Stunden dauert und im Grunde von dir verlangt, dass du der Datenrouter zwischen diesen ganzen isolierten App-Silos bist.
Genau, Copy und Paste ohne Ende.
Und Gemini Spark ändert genau diese Dynamik. Du delegierst quasi nur noch die Intention an das System?
Also sowas wie, plane das Fest?
Richtig. Der Agent greift dann tief in das System ein. Er extrahiert selbstständig die relevanten Zu- und Absagen aus den unstrukturierten Texten in deinem Gmail-Postfach. Dann strukturiert er diese Daten, ruft die API von Google Sheets auf,
wow,
generiert dort Tabellen und nutzt diese dann wiederum als Datengrundlage, um in Slides direkt eine Präsentation oder einen Flyer zu entwerfen. Die KI übernimmt komplett das Routing der Daten.
Okay, da muss ich jetzt aber wirklich mal eine kritische Grenze ziehen. Ich meine, wenn diese KI im Hintergrund systemweite Zugriffe hat, alle meine E-Mails liest und Dokumente erstellt, was passiert denn, wenn sie anfängt, in meinem Namen zu handeln?
Das ist die große Frage, ja.
Wenn sie Termine bindend zusagt oder noch viel heikler finanzielle Transaktionen durchführt, ein probabilistisches System, das, wie wir ja wissen, auch mal halluziniert, mit meiner Kreditkarte auszustatten, das klingt für mich nach einem absoluten Albtraum. Wie wird das technisch eingefangen?
Das ist tatsächlich die Achillesferse dieser autonomen Agenten. Ein Sprachmodell ist in seinem Kern nun mal Wahrscheinlichkeitsmathematik. Es gibt da keine hundertprozentige Vorhersehbarkeit.
Eben.
Und deshalb hat Google das Agent Payments Protocol, kurz AP2, entwickelt.
Okay, was macht das?
Das AP2 ist eine deterministische Kontrollschicht, die strikt über dem probabilistischen KI-Modell liegt. Du richtest für deinen Agenten quasi ein streng limitiertes Budget ein.
Ah, wie so ein Taschengeldkonto.
Genau. Du hinterlegst auf Systemebene harte Regeln, die das Modell unter keinen Umständen überschreiben kann. Du sagst zum Beispiel, der Agent darf maximal 50 Euro im Monat für Kaffeebestellungen ausgeben und er darf ausschließlich mit verifizierten Händler-APIs kommunizieren.
Das heißt, dieses API2 fungiert im Grunde wie eine harte Firewall. Die KI kann sich noch so sehr einbilden, dass ich jetzt unbedingt einen sündhaft teuren Fernseher brauche. Das Protokoll blockt die Transaktion auf Netzwerkebene einfach ab, weil das Limit überschritten ist.
So funktioniert es architektonisch, ganz genau. Und um diese Blackbox, die da im Hintergrund rechnet, etwas aufzubrechen, wird zusätzlich Android Halo integriert.
Android Halo?
Ja, das ist eine neue Systemleiste am oberen Rand deines Bildschirms. Die macht dir als Nutzer den sogenannten Thought Process, also den Gedankengang des Agenten, in Echtzeit transparent.
Oh, ich sehe. Also was der Praktikant gerade treibt.
Exakt. Du siehst genau, welche APIs er gerade abfragt oder welche Preisvergleiche er im Hintergrund anstellt und der allerwichtigste Mechanismus dabei. Für jede finale Transaktion, die irgendwie rechtlich bindend ist, baut das System eine harte Unterbrechung ein.
Also ein Stoppschild.
Genau. Der Agent bereitet den gesamten Kaufprozess vor, erfüllt Formulare aus, wählt Optionen, aber der finale kryptografische Schlüssel zur Freigabe des Geldes, der muss zwingend durch deinen Fingerabdruck oder deine Gesichtserkennung autorisiert werden.
Okay, das beruhigt mich zumindest ein wenig. Aber wenn wir das jetzt mal weiterdenken. Wenn der Agent meine Probleme löst, indem er einfach im Hintergrund die Daten aus dem Netz zieht und für mich aufbereitet, wozu gibt es dann eigentlich noch Apps?
Das ist der Punkt.
Und was passiert mit der klassischen Suchmaschine? Ich meine diese leere Suchleiste, in die ich Stichworte einwerfe, um mich dann durch ein Dutzend Webseiten zu wühlen, das wirkt in dieser neuen Welt doch völlig antiquiert.
Sie ist de facto auch am Ende ihres Lebenszyklus angekommen. Das klassische Paradigma dieser 10 blauen Links weicht jetzt den sogenannten Informationsagenten.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn du heute nach einer neuen Wohnung suchst, dann aktualisierst du doch manuell zig Immobilienportale, richtig?
Ja, ständig F5 drücken.
In der Agentic Era erstellst du stattdessen einmalig einen Informationsagenten mit all deinen Parametern. Dieser Agent verbleibt permanent in der Cloud, fragt dort kontinuierlich die Datenbanken ab und meldet sich erst proaktiv bei dir, wenn er eine Wohnung gefunden hat, die zu 95% deinen Kriterien entspricht.
Wahnsinn.
Und idealerweise hat er den Besichtigungstermin dann sogar schon provisorisch für dich gebrockt.
Das ist echt verrückt. Und die Apps. In den Quellen wird ja massiv dieses Konzept der Generative UI und einer Plattform namens Anti-Gravity besprochen.
Mhm.
Das klingt für mich irgendwie danach, als würde Software als festes, installierbares Konstrukt einfach aufhören zu existieren.
Das tut sie auch. Die Idee, dass du eine, sagen wir, 500 Megabyte große App herunterlädst, sie installierst, Speicherplatz auf deinem Handy blockierst, nur um sie dann vielleicht dreimal im Jahr zu nutzen, das ist extrem ineffizient.
Ja, total.
Generative UI ändert das grundlegend. Wenn du Gemini jetzt bittest, dir bei der Planung einer Hochzeit zu helfen, dann greift diese Anti-Gravity-Plattform auf eine riesige Bibliothek von Design-Tokens und UI-Komponenten zurück. Also Schieberegler, Kalenderansichten, Tabellen.
Okay.
Das System kompiliert dann in Echtzeit, wirklich in Millisekunden, eine maßgeschneiderte Mini-App direkt auf deinem Bildschirm. Und es zieht sofort Live-Daten über APIs in diese Komponenten.
Das ist unfassbar. Ich bekomme also ein voll funktionsfähiges Dashboard für meine Hochzeitsplanung, das exakt auf meine aktuelle Intention zugeschnitten ist.
Richtig.
Die KI schreibt und rendert die Software in dem Moment, in dem ich frage.
Und wenn ich das richtig verstehe, wenn die Hochzeit vorbei ist und ich das Fenster schließe, dann existiert diese App nirgendwo mehr. Sie löst sich einfach in Luft auf.
Exakt so ist es. Software wird zu einem rein flüchtigen Aggregatzustand.
Und das zwingt natürlich die gesamte Tech-Industrie zu einem radikalen Wandel ihres Geschäftsmodells.
Klar.
Bisher war das System ja simpel. Entwickler bauen Apps, stellen sie in einen Store und wir Nutzer bezahlen dafür oder die App finanziert sich über Werbung.
Was hier ja nicht mehr geht.
Genau, in einer Welt flüchtiger KI-generierter Mini-Apps kollabiert dieses alte Modell komplett. Daher sehen wir jetzt den Wechsel zur Abrechnung nach Compute, also nach reiner Rechenleistung.
Das heißt, die Komplexität der Aufgabe bestimmt am Ende die Kosten der Infrastruktur, nicht mehr die reine Anzahl der Prompts oder Klicks.
Genau. Ein simples Textupdate von deinem Agenten verbraucht kaum Rechenleistung, das ist billig. Aber wenn die Anti-Gravity-Plattform eine hochkomplexe Benutzeroberfläche mit 5 verschiedenen Live-Daten-Feeds rendern muss, dann schießt der Compute-Verbrauch natürlich in die Höhe.
Verstehe. Wir bewegen uns also quasi von einer Software-Ökonomie zu einer Compute-Ökonomie. Und das hat doch bestimmt auch massive Auswirkungen auf die Hardware, die wir physisch in den Händen halten, oder?
Ganz massiv, ja.
Ich meine, wenn all dieses Rendering, diese ganze Agentenlogik und Datenauswertung in der Cloud auf diesen TPU-Clustern passieren, dann muss mein lokales Endgerät ja fast gar nichts mehr selbst berechnen.
Völlig richtig. Unsere Geräte werden im Grunde zu reinen Terminals.
Zu dummen Bildschirmen.
Dünne Glasscheiben mit einer Mobilfunkverbindung, die eigentlich nur noch als Projektionsfläche für das Cloud-Gehirn dienen. Das zeigt sich ja auch extrem deutlich an den Ankündigungen zu den Laptops und Wearables auf der Entwicklerkonferenz.
Ja, das traditionelle Chromebook wird durch Google Books ersetzt, hieß es.
Und der Wechsel zum sogenannten Aluminium-OS ist hier wirklich der entscheidende Faktor. Das ist eine hybride Architektur, eine Verschmelzung aus Android und Chrome OS. Aber, und das ist wichtig, der Browser ist nicht mehr das Zentrum.
Sondern?
Das Zentrum ist eine ständige, offene Pipeline zu Gemini in der Cloud. Ein brillantes Beispiel dafür aus der I.O.-Präsentation fand ich den Magic Pointer.
Ah ja, der neue Mauszeiger.
Genau. Der klassische Mauszeiger ist plötzlich kein dummes Steuerungsinstrument mehr. Er analysiert kontinuierlich die Pixel und den Kontext um sich herum auf dem Bildschirm. Wenn du jetzt mit der Maus über eine E-Mail hoverst, bietet der Pointer dir nicht nur an, Text zu markieren wie bisher.
Was macht er dann?
Er generiert sofort kontextuelle Aktionen, also zum Beispiel das direkte Hinzufügen eines Termins in deinen Kalender, weil er semantisch verstanden hat, worum es in dem E-Mail-Text geht.
Wahnsinn. Aber noch faszinierender finde ich eigentlich, wie diese komplette Entkoppelung von lokaler Rechenleistung uns von Bildschirmen generell befreit. Die Präsentation dieser neuen Android XR-Brillen hat das ja perfekt demonstriert.
Ja, das war ein echtes Highlight.
Wir reden hier ja nicht mehr von diesen klobigen VR-Helmen. Das sind smarte Audiobrillen, entworfen in Kooperation mit Designmarken wie Warby Parker. Die sehen aus wie völlig normale Alltagsbrillen.
Und sie funktionieren völlig ohne Displays. Das ist der Clou.
Krass, ja?
Sie nutzen nur Mikrofone und extrem hochauflösende Kameras im Rahmen, um den räumlichen und visuellen Kontext deiner Umgebung direkt in die Cloud zu streamen. Die gesamte Interaktion mit dem System findet ausschließlich auditiv statt.
Das Beispiel mit dem Kaffee verdeutlicht das perfekt, finde ich. Stell dir vor, du hast dein Telefon in der Tasche, du läufst durch die Stadt und trägst nur diese Brille.
Mhm.
Du stehst vor einem Café, die Kamera der Brille erfasst das Logo des Ladens, du sprichst dann einfach leise in dein Mikrofon, bestell mir meinen üblichen Kaffee von hier. Und der Agent in der Cloud nutzt die visuellen Daten, um das Café zu identifizieren, er gleicht deine Vorlieben ab, öffnet im Hintergrund die API des Lieferdienstes und platziert die Bestellung.
Und bezahlt über Apay zu?
Genau. Du musst dein Handy nicht ein einziges Mal berühren. Die Technologie verschmilzt quasi komplett mit der Umgebung.
Das ist wirklich die ultimative Vision der Agentic Era. Reibungslose Interaktion. Aber wir müssen auch die Kehrseite betrachten. Je nahtloser diese Technologie wird, desto drängender wird ein massives strukturelles Problem.
Mhm. Die Authentizität.
Richtig. Wir steuern hier auf eine beispiellose epistemische Krise zu. Eine echte Krise der Wahrheit. Ich meine, wenn Systeme wie Anti-Gravity Benutzeroberflächen on the fly generieren können, dann können sie das natürlich auch mit Inhalten.
Hier sprechen wir dann über Gemini Omni, das neue multimodale Modell. Und ich muss sagen, das hat mich beim Lesen der Quellen wirklich kurz innehalten lassen. Wir wissen ja alle, dass KI Bilder generieren kann. Das ist ein alter Hut. Aber Omni operiert auf einem völlig neuen Level.
Absolut.
Es manipuliert den sogenannten latenten Raum von Videos. Es kann nicht nur fotorealistische Videos aus dem Nichts erschaffen, es kann sogar echte Videoaufnahmen nachträglich verändern, und zwar so, dass die Physik nicht bricht.
Ja, das ist das Erschreckende daran.
Man kann einer realen Person im Video nachträglich einen künstlichen Gegenstand in die Hand rendern. und die KI berechnet den Schattenwurf, die Lichtbrechung und die Verdeckung durch die echten Finger in Echtzeit so perfekt, dass das menschliche Auge den Fake einfach nicht mehr erkennen kann.
Und Google ist sich der Zerstörungskraft dieser Technologie auch sehr bewusst. Sie liefern hier ja im Grunde die Werkzeuge für die absolute perfekte Fälschung. Und deshalb war die gleichzeitige Ausweitung von Synth-ID auch kein kleiner Nebensatz auf der Konferenz, sondern eine absolute kritische Notwendigkeit.
Synth-ID ist dieses Wasserzeichen, ne?
Genau, aber Synth-ID ist eben weit mehr als nur ein simples Wasserzeichen in den Metadaten einer Datei.
Da wollte ich nämlich eh nachhaken. Wie genau überlebt dieses Wasserzeichen denn, wenn ich ein Video komprimiere, es zuschneide oder einen Farbfilter darüber lege? Normale Metadaten gehen da ja sofort verloren.
Das stimmt. Das funktioniert, weil Synth-ID auf der spektralen Ebene ansetzt. Das System manipuliert die Pixelwerte in einem Frequenzbereich, der für das menschliche Auge komplett unsichtbar ist.
Ah, okay.
Dieses Rauschmuster wird über das gesamte Bild oder auch die gesamte Audiospur verteilt. Wenn du jetzt das Bild zuschneidest, ist das Muster im verbleibenden Teil immer noch nachweisbar vorhanden.
Verstehe.
Und kombiniert wird das Ganze dann mit sogenannten CCPA-Inhaltsnachweisen. Das ist quasi eine kryptografische Lieferkette, die lückenlos dokumentiert, welche Kamera das Originalbild aufgenommen hat und welche Algorithmen es danach berührt haben.
Mhm.
Und was hier faszinierend ist, Google behält das nicht als proprietäres Feature für sich, sondern etabliert es zusammen mit anderen als Industriestandard.
Das bedeutet aber auch, wir müssen unser grundlegendes Verständnis von Echtheit ändern, oder?
Zwangsläufig, ja.
Bisher haben wir ein Video angeschaut und einfach unserem Auge vertraut. Wenn es realistisch aussah, war es echt. In dieser neuen Ära ist Authentizität aber keine Eigenschaft des Mediums mehr. Ich muss als Nutzer aktiv die Werkzeuge der Plattform nutzen, um die Kryptographie hinter dem Video zu verifizieren. Die Wahrheit wird also zu einem aktiven Prozess.
Absolut präzise zusammengefasst. Und genau das ist eigentlich die Metaerzählung all dieser Quellen. Wir verlassen eine Ära, in der wir Werkzeuge passiv bedient haben.
Mhm.
Und wir betreten eine Ära, in der wir mit autonomen Entitäten wirklich kooperieren. Ob das nun Gemini, Spark im Betriebssystem ist, die flüchtigen Mini-Apps von Antigravity oder eben diese Audiobrillen, die unsere Umgebung für die Cloud übersetzen, die Architektur des Internets baut sich gerade komplett um. Vom passiven Abruf von Informationen hin zur proaktiven Ausführung von Handlungen.
Ein gewaltiger Umbruch. Lass uns all das für einen Moment sacken lassen. Wir haben gesehen, wie die Hardware sich aufspaltet, wie das Betriebssystem die Apps verdrängt und wie die Grenze zwischen Realität und Generierung komplett verschwimmt.
Ja.
Das führt mich zu einem letzten Gedanken für dich, bevor wir diese Analyse abschließen. Wir haben ja vorhin ausführlich über dieses AP2-Protokoll gesprochen, das verhindern soll, dass dein Agent ungewollt dein Konto plündert. Aber denk das mal juristisch weiter.
Oha.
Wenn dein Agent völlig autonom im Hintergrund das Internet durchforstet und über APIs Verträge in deinem Namen schließt, was passiert eigentlich, wenn die KI bei einer komplexen Datenabfrage halluziniert und versehentlich geschützte Daten stiehlt?
Sehr guter Punkt.
Oder urheberrechtlich geschütztes Material für deine Präsentation verwendet? Wenn dein Agent das Gesetz bricht, wer ist dann haftbar? Das System, das die KI programmiert hat? Oder du, weil du dem digitalen Praktikanten morgens den Auftrag gegeben hast. Die Technologie ist offensichtlich bereit für die autonomen Agenten, aber unser Rechtssystem fängt gerade erst an, die Frage zu stellen, wer hier eigentlich wen kontrolliert.
Da kommt noch einiges auf uns zu.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen tiefgehenden Recherche angekommen. Es war mir wie immer eine Freude, diese enorm komplexen Entwicklungen gemeinsam zu entpacken. Wenn dir diese Analyse geholfen hat, die Mechanismen hinter den Schlagzeilen zu verstehen, dann bleib neugierig und schalte auch bei der nächsten Folge von Prompt mich mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal.